verschiedenen Vereine zum Teil interviewt und das ist sehr, sehr spannend und da durfte ich schon mal unterwegs sein und ein paar Interviews machen und das hat mir sehr viel Freude gemacht und vor allen Dingen habe ich da schon mal so einen Blick hineinbekommen in das, was einige von euch so bewegt und das fand ich wieder sehr bewegend. Und jetzt hatte ich das Glück, in der Vorbereitung schon mal von ganz vielen Interviews so eine erste Auswertung anzuschauen, mal so hineinzuschauen, wohin geht der Weg, was sind so die Gedanken in den einzelnen CVJM-Vereinen. Und das habe ich so mit einfließen lassen in meine Gedanken über dieses Thema. Mein Name ist Tobias Feigs, ich bin an der CVJM-Hochschule in Kassel angestellt, habe dort die Professur für praktische Theologie. Ich wohne in Marburg mit meiner Familie, eine Frau, zwei Töchter und dort gehe ich in den Christustreff, bin dort in der Leitung, das ist so mein Ehrenamt und genau, freue mich des Lebens und genau, beschäftige mich seit ungefähr 10, 12 Jahren mit dem Thema Transformation, weil wir gerade in einer sehr spannenden Zeit leben und eine Zeit, in der es eine große gesellschaftliche Transformation gibt. Da werde ich jetzt am Anfang ganz kurz was sagen, so eine Art gesellschaftliche Einordnung, so ein paar Stichpunkte, die manche auch natürlich wissen und kennen. Wir sind ja alle Teil der Gesellschaft. Und trotzdem glaube ich, das ist deshalb so wichtig oder ein paar Punkte, die ich rausstellen möchte, weil sie dann auch für die geistliche Transformation enorm wichtig sind. Weil wir leben ja alle in dieser Kultur und in dieser Gesellschaft und sind Teil davon. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, in dieser Zeit zu leben. Ich freue mich, dass ich das so mitbekommen kann. Als ich so studiert habe, fand ich das Leben eher langweilig, so die 90er Jahre. Alles war irgendwie klar. Es gab die Guten und die Bösen, je nachdem, die Liberalen oder die Evangelikalen und zwischendrin ein paar Pietisten. Und der CVM hat versucht, irgendwie da seine Wege zu finden, die einen mehr so, die anderen mehr so. Und jetzt ist alles viel spannender. Wir leben in einer Zeit von großen Umbrüchen und großen Aufbrüchen. Naja, ob es große Aufbrüche werden, das ist noch eine Frage. Aber es ist eine Zeit von großen gesellschaftlichen Umbrüchen und wenn wir in die Geschichte schauen, dann war es immer so, dass wenn es gesellschaftliche Umbrüche gab, auch immer geistliche Umbrüche gab. Ich bin seit vielen Jahren, immer einmal im Jahr in Südafrika, weil ich dort mit der Uni zusammenarbeite und da sitzt man dann abends manchmal mit den Kollegen zusammen. Und wir haben da noch ein Glas Wein getrunken und irgendwie nach dem zweiten oder dritten Glas Wein sagt der eine Kollege aus Südafrika, weißt du eigentlich, wie wir euch Deutschen nennen? Sag ich, nein, also keine Ahnung. Dann sagt er, Jammerlappen. Dann sag ich, was? Ja, Jammerlappen. Wir nennen die Deutschen immer Jammerlappen. Sag ich, ja, wieso das denn? Naja, ihr habt immer was zu jammern. Wenn, egal, welche kommen. Und das hat mich damals total geärgert. Dann auch ein bisschen getroffen. Und gerade wenn wir über uns reden, auch heute Abend darüber reden, was bedeutet das für den CVM, diese Umbrüche, in denen wir gerade drin sind, diese Transformationen, was bedeutet das, dass wir erwarten, dass Gott handeln soll an uns und durch uns, dachte ich, wäre es gut, wenn wir am Anfang uns eine Minute Zeit nehmen und überlegen, wofür können wir eigentlich dankbar sein. Bevor wir Neues erwarten, bevor wir überlegen, in welchen Prozessen stecken wir gerade drin, glaube ich, ist es gut, dankbar zu sein. Dankbar für die Glaubensfreiheit, dass wir uns hier treffen können, ja, mitten im Nirgendwo, ja, das ist ja fantastisch. Und wir kommen weg, ja, also das ist wirklich toll. Ja, und ich weiß, auch in den verschiedenen CVMs, wo ich immer wieder bin, der eigene Grund und Boden, die verschiedenen Häuser, gibt immer wieder Anlass für Diskussionen und auch für Klage, aber es ist ein riesen auch Glück und Privileg, dass wir da so viel haben als einzelner CVM-Verein und insgesamt. Das ist unglaublich. Wir leben in einer großen geistlichen Geschichte, in einer großen geistlichen Tradition, aus der wir kommen. Wir feiern gerade 500 Jahre Reformation und da haben wir wirklich viel Grund zum Danken, ja, dass wir hier ein allgemeines Priestertum haben, dass wirklich Ehrenamtliche und Hauptamtliche gleichberechtigt sind. Das ist ein ganz, was ganz Besonderes, dass wir schon viele geistliche Aufbrüche auch in Deutschland erlebt haben, dass wir unglaublich viele christliche Netzwerke haben, wo wir gemeinsam auch immer wieder zusammenkommen können, Gott zu loben, dass wir nicht allein und isoliert sind, dass wir eine staatliche Absicherung haben, dass es uns wirklich gut geht bei all dem, was vielleicht noch besser gehen könnte. Und dass wir einen ganz großen Reichtum an unterschiedlichen Menschen haben, mit vielen Begabungen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Grund, dankbar zu sein. Und ich möchte nicht nur Jammerlappen sein, sondern ich möchte auch dankbar das sehen, was Gott schon getan hat. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, die, ich glaube, nicht nur ich erlebt habe in meinem Leben, sondern die viele individuell erlebt haben. Und ich sage jetzt auch mal, viele CVM-Vereine und wir als CVM insgesamt, das ist eine ganz große Segensgeschichte auch. Und aus dieser Dankbarkeit heraus möchte ich auch fragen, wo stehen wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Was bedeuten diese großen Umbrüche, in denen wir gerade sind? Und möchte anfangen zu fragen, was möchte Gott uns da sagen? Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass es Aufbruch geben kann? Und ich finde das total faszinierend, dass wir über alle Konfessionen und Denominationen gerade überall so kleine, zarte Aufbruchpflänzchen sehen. Ja, wir sehen das in der katholischen Kirche, wenn in Augsburg Johannes Hartl einlädt, kommen 10.000 Leute. Wir sehen das, dass die katholische Kirche ein Seminar für Gemeindegründung gegründet hat. Also das wäre für viele Jahrzehnte undenkbar gewesen. In der evangelischen Kirche ist ein Wort wieder gerade, das darf man wieder aussprechen, Mission. Über viele Jahrzehnte war das ganz schön kritisch, bestimmt, wenn man bestimmte Leitungspositionen zum Beispiel hatte. Plötzlich redet man wieder darüber. Plötzlich sagt man, ja, wir brauchen das. Die ganze Fresh-Ex-Bewegung, die viele Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaftsverbände miteinander verbindet. Viele Organisationen, viele Gemeindeneugründungen, überall sprießt so ein bisschen was. Viele CVMs, die überlegen, hey, was ist unser Auftrag? Wo stehen wir gerade und was möchte Gott? Und ich finde das faszinierend und das freut mich erstmal. Da bin ich dankbar dafür, dass wir in einer Zeit leben, wo sich gerade was bewegt. Aber es ist auch immer so, immer wenn sich was bewegt, gibt es auch eine gewisse Unruhe. Es kommen Dinge durcheinander und es entsteht Unsicherheit. Und jede Bewegung wird unterschiedlich wahrgenommen. Die einen freuen sich, die anderen bekommen aber auch Angst. Wird alles so bleiben? Was verändert sich? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte nur drei Stichworte, die alle kennen, kurz nochmal uns ins Gedächtnis rufen, sozusagen als Hintergrundfolie. Wir leben in einer Umbruchzeit, die enorm groß ist. Diese Globalisierung hat eine unglaubliche Kraft. Wir können heute in wirklich Sekunden mit fast jedem Land der Erde uns verbinden. Wir haben große Bewegungen, die über Ländergrenzen und Kontinente hinweggehen. Wir kriegen Nachrichten, ja, von überall her und müssen in Sekundenschnelle das sozusagen wieder einordnen. Diese Globalisierung, wir sind da erst am Anfang von einer Kraft, die vieles zusammenbringt. Und das hat natürlich auch Konsequenzen. Wir haben parallel dazu eine eher Zersplitterung von Staaten, die immer kleiner werden, von neuen Nationalitäten und Nationalstolz und Kulturen, die sagen, jawohl, wenn alles irgendwie größer und zusammengehört, wo bleibt denn ich? Und wir brauchen unseres dann. Wir brauchen unsere Identität. Das heißt, diese Suche nach Gemeinschaft, die Suche nach meinem Platz auch, die ist ganz groß und ganz enorm. Die Pluralisierung des Glaubens, da werde ich gleich noch ein bisschen was ausführlicher zu sagen, dass plötzlich nicht mehr das Christentum in Deutschland die Tradition ist, aus dem christlichen Abendland heraus, sondern dass plötzlich alle Glaubensrichtungen, Religionen und Weltanschauungen gleichwertig und gleichzeitig nebeneinander stehen. Ist das etwas, was uns Angst macht, oder sehen wir darin eine Chance? Und auch da sind wir in einem Prozess, der ganz viel in Bewegung setzt. Dass wir uns überlegen müssen, was ist denn unsere Identität? Dass wir plötzlich unseren Glauben wieder neu erklären müssen. Darin ist auch eine Chance. Es gibt nicht nur in Ostdeutschland weite Gebiete, wo Jesus ein Unbekannter ist, sondern die gibt es mittlerweile auch im Ruhrgebiet, in Stuttgart, ja, im frommen Schwabenland, selbst da. Ja, dann Zweifel. Doch, ich habe da gelebt, ich habe da gewohnt, ich weiß es. Das heißt, auch da ein großer Veränderungsprozess. Und das, was wir natürlich auch mit den beiden zusammenhängt, wir leben in einer neuen, digitalisierten Welt. Und auch da sind wir erst am Anfang mit unseren Smartphones und alles wird mit allem vernetzt werden. Und das wird eine ganz spannende Zeit. Wie gehen wir damit um? Mit neuen Netzwerken, die neue Leitungsformen brauchen. Dass diese neuen Formen auch hineindrücken in eine neue Generation. Das, was immer klar war, man trifft sich, jetzt sage ich mal ein bisschen, und einmal die Woche im Kreis und man singt und liest die Bibel und tauscht aus. Geht das auch per WhatsApp-Gruppe? Was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? Ist das nur negativ oder gibt es da Chancen? Das sind Fragen, die wichtig sind. Und in dem Ganzen diese Frage, die sich durch alles drei zieht, die Suche nach meiner eigenen Identität. Wer bin ich in den verschiedenen Rollen in meinem Leben, in der Schule, im Studium, in der Arbeit, in der Familie, bei Facebook, bei Instagram? Wer bin ich in meinem CVM-Verein? Wo finde ich Heimat in einer Gesellschaft, die sich immer schneller verändert und immer schneller dreht? Und ich glaube, dass diese Fragen wichtig sind. Der Religionssoziologe Charles Taylor, der hat gerade, als es um diese Pluralisierung des Glaubens ging, zusammen eben mit auch der Globalisierung davon gesprochen, dass wir in einer Art Supernova der Religionen leben. Dass das Religiöse sich plötzlich völlig verändert. Und das ist natürlich für uns als CVM auch eine ganz wichtige Frage. Wo stehen wir denn mit unserem Glauben, wenn sich umherum alles verändert? Oder noch mehr, verändert sich unser Glauben auch? Merken wir das? Oder wollen wir das, was wir haben, bewahren? Oder muss das auch transformiert werden? Und ich glaube, das sind ganz viele Fragen. Und drei Stück möchte ich da nur ganz kurz erwähnen, die uns die nächsten Jahre, ob mit den Begriffen oder nicht, das spielt keine Rolle, aber beschäftigen werden. Das ist einmal die Säkularisierungsthese. Das heißt, wir leben seit einigen Jahren, Jahrzehnten in einer fortwährenden Säkularisierung. Und das merken wir auch. Dass das Christliche nicht mehr selbstverständlich ist, dass vieles, was bisher war, in Frage gestellt ist. Und dass eben verschiedene Leute auch unterschiedliche Ansprüche stellen. Dass das, was wir als Christen gemacht haben, nicht mehr selbstverständlich ist. Dass wir unsere Rollen neu überdenken und vielleicht auch erkämpfen müssen. Und das ist etwas, was weitergehen wird. Dass verschiedene Gruppen genau dieselben Rechte haben wollen, wie wir Christen. Dass wir sie nicht mehr exklusiv haben wollen. Wer da mal ein bisschen in die Diskussion reinschauen will, in Hessen ist das ja hier gerade ganz spannend. Da hat nämlich die schwarz-grüne Regierung gesagt, wir wollen gern Gott in unsere Landesverfassung mit aufnehmen. Also wir sind ja nicht so wie Bayern und Baden-Württemberg, da ist das ja schon drin, in Hessen nicht. Und jetzt war die Frage, soll das gemacht werden? Wow, das ist eine heiße Diskussion. Wie stehen wir denn dazu? Wollen wir das? Würden wir das gut finden? Was sind denn die Gründe, die dafür sprechen? Warum ist das wichtig? Warum ist uns das wichtig? Ich finde das sehr spannend. Die zweite ist die Individualisierungsthese. Das bedeutet, dass Religiosität immer subjektiver von dem einzelnen Individuum wahrgenommen wird. Das heißt, wir haben nicht mehr eine große Glaubensgemeinschaft, wo klar ist, da gehören irgendwie alle zusammen, sondern die Zeit der großen, in der Theologie würde man sagen Dogmatiken, die wird immer kleiner. Sondern jeder glaubt das, was er erlebt, und das formt seinen Glauben. Und da bringe ich gleich auch noch ein Beispiel zu, wie das aussieht. Und das hat auf der einen Seite ganz viele Vorteile, weil es sehr lebendig ist und immer mehr Leute immer mehr glauben. Auf der anderen Seite ist es aber schwierig, weil es sehr unterschiedlich ist. Und man weiß gar nicht mehr, wenn man sagt heute, ich glaube an Gott, dann weiß man gar nicht mehr, was gemeint ist unbedingt. Das ist also sehr spannend. Und das kommt zum dritten, das Marktmodell. Das Marktmodell heißt, dass die verschiedenen religiösen Gruppen, die es gibt, plötzlich in Konkurrenz zueinander stehen. Nämlich, es geht darum, wer macht das attraktivere Angebot. Weil jeder mehr individuell glaubt oder vielleicht gar nicht mehr glaubt, müssen wir attraktiver werden, damit die Leute zu uns kommen. Und manche CVMs merken das. Es kommt nicht einfach die Leute. Es kommt nicht einfach ein Nachwuchs. Das ist kein Automatismus. Wir haben hier seit 3 Generationen, seit 5, seit 7 Generationen ein CVM. Und jetzt plötzlich kommt eine neue Generation, die denkt ganz anders. Die fühlt sich nicht automatisch dem zugehörig, sondern die überlegt selbst, hey, was ist denn für mich individuell das attraktivste Angebot in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Mannheim, wo auch immer. Und es gibt viele Angebote. Und plötzlich ist nicht mehr selbstverständlich, dass man in den CVM geht. Und auch der CVM ist nicht mehr plötzlich das attraktivste Angebot, ganz automatisch. Da sind ganz andere, neue Player, die sehr attraktiv plötzlich sind und die auf diese individuellen Eigenschaften von Glaubenssuche von jungen Erwachsenen eingehen. Entsteht da eine neue Konkurrenz? Wie gehen wir damit um? Ist die Zeit der großen Allianzen vorbei? Das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube, dass einige jetzt hier sind und sagen, naja, also wir verstehen uns alle gut und wir sind bei uns in der Stadtallianz drin und so weiter. Es wird spannend, glaube ich. Wenn ich das sehe, dann kann man darüber ein Bild machen. Es fegt ein großer Sturm über die ganze westliche Welt, das, was ich beschrieben habe, das gilt genauso für Nordamerika, für Europa, bis nach Australien runter, in viele Städte Afrikas hinein und Asien. Das nennt man Paradigmenwechsel. Es kommt alle vielleicht 100, 150 Jahre, alle 200 Jahre mal vor, dass sich alles verändert. Zum Beispiel die Industrialisierung, die hat alles verändert. Auch die Kirche. Und die haben überlegen müssen, wie geht es denn weiter? Was entsteht denn Neues? Wo müssen wir vielleicht neue Brücken bauen? Warum? Weil der Sturm die Flüsse verändert hat. Der Sturm hat die Flüsse verändert. Der ist so in unser Leben, in unsere Vereine, in unseren Glauben hinein, dass die Brücken, die wir da gebaut haben, die bisher immer getragen haben, dass die plötzlich nicht mehr über den Fluss führen. Fragen, die wir bisher leicht beantwortet haben, die haben andere gar nicht mehr. Weil die Lebensfragen in den Flüssen der neuen Generation ganz andere sind. Und ich glaube, dass in den Interviews, die ich bisher gemacht habe, kam das ganz oft vor. Dass die Jüngeren gesagt haben, wir haben ganz andere Probleme, wir haben ganz andere Fragen. Wir finden das, was die Älteren diskutieren, gar nicht schlecht, das finden wir total wichtig. Aber es trifft das noch meine Lebenswirklichkeit? Trifft das noch meinen Fluss? Wo haben wir CVMs, die wunderbare Brücken sind, aber die führen gar nicht mehr zum Ziel? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was machen wir dann? Sagen wir, wir müssen die Brücken attraktiver machen, dass die jungen Leute wieder kommen. Können sie attraktiver machen, aber sie führen deshalb trotzdem nicht über die Flüsse. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo sind Flüsse, die noch tragen, die eine Brücke, wo wir Brücken bauen und wo müssen wir da mutig Brücken bauen und wo haben wir auch Brücken, die weiter auch über die Flüsse führen und die gut sind. Es geht nicht darum zu sagen, alle Brücken, das ist ja jetzt ein Beispiel nur. Ich glaube, es gibt Brücken, die sind sehr gut und bewährt und die sollen wir auch ehren und pflegen, weil sie weiter gute Antworten geben. Aber ich glaube, wir müssen auch ehrlich werden in diesen Zeiten und überlegen, wo führen unsere Brücken nicht mehr über den Fluss. Ich möchte das noch ein bisschen veranschaulichen. Wenn ich alle Umfragen gerade nehme, aus der Religionssoziologie, aus der Theologie, wenn es darum geht, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, diese junge Generation zwischen 18 und 35, dann stellen wir fest, dass die hochreligiös ist. Dass die wieder mehr glauben. Aber sie glauben nicht mehr das, was über viele Jahrhunderte geglaubt wurde. Das ist diese Individualisierungsthese. Und das ist ganz spannend. Das heißt, Glaube wird individueller und breiter. Und was bedeutet das für unsere Angebote? Was bedeutet das, wenn Janine, 15 Jahre, sagt, ich bin gerne evangelisch, da es eine Konfession der Freiheit ist, in der sich Yin und Yang das Gleichgewicht halten? Aus dem Interview, das ich gemacht habe. Auf die Frage, was glaubt sie? Viele junge Leute fühlen sich eher wie so eine Art religiöse Touristen. Sie tauchen kurz und sporadisch in religiöse oder quasi religiöse Kontexte ein und nehmen Angebote mit, die ihnen derzeit in der Lebensbewältigung am nützlichsten erscheinen. Das ist ganz pragmatisch. Das heißt, wenn junge Leute kommen in deinen CVJM, in die Angebote, die ihr macht, finden die dort Hilfe, finden die dort Heimat. Können die dort verstehen? Sprechen die Sprache? Fühlen die da etwas? Das ist eine ganz wichtige Frage. Gott wird dabei immer weniger Person und für die Leute immer mehr Beziehung. Beziehung spielt ist was ganz Wichtiges. Gerade in einer immer technischer werdenden Zeit, wo alles digitalisiert wird, sehnen sich auch die neue Generation nach echten Beziehungen. Wo können die gelebt werden? Wo sind dafür Räume? Wo ist dafür Zeit? Wer hält das aus? Und dabei wächst diese neue Generation auf, die tatsächlich anders glaubt und darüber auch anders spricht. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Gott wird immer mehr zu so einer Art semantischen Leerstelle. Und jeder füllt das mit seinen Erfahrungen. Und wir wissen, warum wir glauben. Also hoffe ich doch. Also, wenn ich jetzt mal so rumgehen würde, was ist so die Plausibilität deines Glaubens? Was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Ja klar, da hätten wir alle Antworten. Das ist für viele Leute nicht mehr klar. Das ist für viele Leute nicht mehr klar. Glaube wird immer mehr zurückgezogen. Wir haben uns in den letzten 20, 30 Jahren in vielen Kirchen, Gemeinden, auch in CVMs zurückgezogen. Und wir haben oft Anschlüsse verpasst. Und statt dass wir uns geöffnet haben, haben sich immer mehr Leute eingeigelt. Beispiel. Ich habe eine Umfrage beim jungen Mann gemacht und habe ihn gefragt, was er glaubt. Und er hat gesagt, hat das aufgemalt und hat dann in die Mitte ein großes Kreuz hingeklebt. So wie hier. Und ich war ganz überrascht und erfreut, so, ja, das Theologenherz. Und dann gab aber der zweite Teil, wo ich ihn gefragt habe, nicht ich deute sozusagen seine Collage des Glaubens, das, was er glaubt, sondern er selbst soll das deuten. Und dann habe ich ihn gefragt, was bedeutet denn das Kreuz, das bei dir so groß in der Mitte ist? Und dann sagt er, ja, das ist doch klar, Gesundheit. Und dann sage ich, interessant, muss ja dann neutral bleiben. Und habe gesagt, ja, also das ist ja schön, Gesundheit, ja, warum denn? Und er sagt, naja, ist doch logisch, wegen Del Piero. Und ich sage, was? Entschuldigung, wegen Del Piero? Und er sagt, ja, ist doch klar. Und jetzt weiß ich, fußballaffin, Hamburg meine Perle und so, Del Piero ist ein italienischer Fußballstar von Juventus Turin. Und ich sage, ach, der Fußballspieler. Sagt er, ja. Der hat in einem Interview gesagt, seit ich mich bekreuzige, wenn ich aufs Spielfeld gehe, verletze ich mich nicht mehr. Und das mache ich jetzt auch, wenn ich Fußball spiele. Und deshalb steht das Kreuz für mich für Gesundheit. Das ist das, was ich meine mit Individualisierungsthese, mit subjektiver Erfahrung und Erkenntnis. Junge Leute suchen sich ihren eigenen Glauben aus dem Umfeld, das sie haben. und sie gehen hinein und gehen durch ihre Welt und gucken, was hilft mir in meiner Lebensbewältigung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir leben jetzt in ganz vielen dieser Veränderungen und da gibt es vieles, was wir jetzt aufnehmen können, auch an Chancen, an dem Miteinander, das wir haben, auch gerade als CVM mit dem riesen Netzwerk, 47 Vereine allein hier, unglaublich, wo diese Globalisierung ganz viel Positives hat, ja? Wo wir Lieder in Spanisch singen dürfen, ja, mit tollen Bewegungen. Also auch eine Pluralität des Glaubens muss ja nicht per se schlecht sein. Es ist zum Beispiel eine gute Verhinderung von Fundamentalismus. Also es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Und jetzt frage ich, in diese Umbruchssituation, die ich so ein bisschen skizziert habe, da hinein ist jetzt die Frage, was bedeutet das für unseren Glauben und für uns als CVJM? Und ich möchte anfangen, gleich frontal mit dem, was ich denke, was das Zentrum des Christentums ist, nämlich das Kreuz. Und da sind wir hoffentlich einer Meinung, dass das Kreuz und die Auferstehung Christi wichtig sind. Aber ich glaube, dass wir das Kreuz gerade als Christen in Deutschland in den letzten Jahren klein gemacht haben. Dass wir es klein gemacht haben und die Kraft des Kreuzes zum Beispiel neu entdecken müssen. Das ist etwas, das habe ich in vielen anderen Ländern, in Südafrika und Äthiopien, neu gelernt. Was heißt denn Kreuz überhaupt? Und ich habe mal so ein paar Begriffe hingeschrieben, die ich glaube, die sich theologisch mit diesem Kreuz identifizieren und deuten lassen. Solidarität, Versöhnung, Sühne, Weltverwandlung, Befreiung, Friedensstifter, Überwindung der Gewalt, Selbsthingabe, Opfer, Gerechtigkeit und Recht. Und wenn wir jetzt ehrlich sind und gucken, was sind unsere Begriffe dabei, dann identifizieren wir unsere Tradition und das ist gut. Und das ist wertvoll. Aber ich glaube, wenn wir erleben, wie sich der Glaube pluralisiert, müssen wir gucken, welche Deutungsmöglichkeiten gibt uns die Bibel denn an die Hand? Ist es nur das, was ich kenne aus der Tradition, die ich komme? Ich kenne es nicht, zum Beispiel die Tradition der Befreiung und der Weltverwandlung. In meiner pietistischen, ich komme aus der Badischen Landeskirche, und bin so ein richtig gut pietistisches Kind und ich kenne Opfer, ja, ich kenne als Pietist auch ein bisschen Selbsthingabe, aber Friedensstifter, das kenne ich nicht. Dass das Kreuz die Überwindung von Gewalt ist, das habe ich noch nie gehört vorher. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir in einer Zeit des Umbruchs uns immer wieder auch mit der Bibel, mit Gott, mit der zentralen Botschaft beschäftigen. Und dass wir nicht nur das pflegen, was wir haben, sondern dass wir den Reichtum im Wort Gottes immer wieder schätzen und neu entdecken. Und diese Sprengkraft des Kreuzes, die verändert Herzen und Verhältnisse. Wir haben auf der einen Seite eine Transformation des Herzens und unseres Denkens durch Kreuz und Auferstehung Christi und auf der anderen Seite haben wir eine Kraft, die tatsächlich hineingeht mitten in die Welt, die nicht nur individuell wirkt, sondern auch strukturell. Dass Gott Verhältnisse verändern möchte, dass Menschen lebenswert leben können. Das zieht sich durch die ganze Bibel, durchs Alte und Neue Testament an unglaublich vielen Beispielen. Im mosaischen Gesetz, in der Prophetenkritik, in dem, was Jesus aufnimmt und erfüllt und weiterführt und dann bei Paulus in den ersten Gemeinden sichtbar ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Dass wir uns fragen, was bedeutet das für uns als CVM, wenn Paulus schreibt, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem neuen Mensch geworden. Was steckt da drin? Was lesen wir da? Was hört uns das? Berührt uns das noch? Da sind alle großen Konflikte und Diskriminierungen der Geschichte und der Gegenwart in einem Vers. Das, was in dieser Welt schief geht, das die kulturellen Differenzen, die ganze geschlechtliche Unterdrückung, die ganze Ausbeutung und Unfreiheit, all das steckt da drin, in Kreuz und Auferstehung. All das schreibt Paulus hier an die Galater. Unglaublich. Unglaublich, was da für ein Sprengstoff drin ist. Und das wird dann genannt, Reich Gottes, das wird dann genannt, jawohl, wir sind das als Gemeinschaft, als Gemeinde, als CVJM. Dort ist der Raum, wo wir das leben können. Das macht den Unterschied in der Welt. Das macht den Unterschied, dass wir verändert werden können. Dass wir verändert werden. Glauben wir da überhaupt noch was dran? Glauben wir überhaupt noch, dass diese transformierende Kraft uns verändert? Dass das zwischen uns möglich ist, dass wir hier leben, ohne einander weh zu tun, zu verletzen? Dass Leute attraktiv auf uns schauen, weil unsere Gemeinschaft interessant ist. Jesus sagt, die Welt wird erkennen, weil ihr meine Jünger seid, wie ihr euch verhaltet, wie ihr Liebe untereinander übt, Johannes 13. Daran wird die Welt euch erkennen, daran wird die Welt mich erkennen, Jesus. Bonhoeffer sagt, die Gemeinschaft, die Gemeinde ist Christi, Christus hier auf Erden. Ist uns das manchmal klar, dass wir in unserer CVM-Gemeinschaft Christus abbilden? Was sehen die Leute um uns herum? Der Hebräerbriefschreiber würde uns fragen, was riechen sie, was schmecken sie, wenn sie am CVM vorbeilaufen, wenn sie da reingehen? Könnt ihr mal eine kleine Umfrage machen. Fragt mal eure ganzen Nachbarn. Kleine Frage, hallo, vielleicht kennen Sie das, hier ist ein CVM. Und wir wollten fragen, was wissen Sie denn darüber, was halten Sie denn davon und so weiter. Ja, das ist gut. Vielleicht ist es ermutigend, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Für was sind wir bekannt? Gott traut uns was zu. Er sagt, wir sind die Gemeinschaft, die ihn verkörpern hier auf dieser Erde. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einander wahrnehmen, dass wir unser Umfeld wahrnehmen, dass wir Teil sind. Das ist ja eine DNA vom CVM, dass er Teil des Gemeinwesens ist. Da brauche ich ja gar nichts sagen. Und wir dürfen unseren Verstand nutzen, um Dinge zu verstehen, um die Gesellschaft zu verstehen. Aber wir dürfen auch ein mitfühlendes Herz haben. Und ich möchte das nochmal sagen, ich will das nicht gegeneinander ausgespielt haben. Sondern wir brauchen beides, gerade in unserer Gesellschaft, wo so vieles durcheinander geht, politisch, ja, von Trump bis Erdogan. Und wir sind so zwischendrin, wir brauchen einen wachen Verstand. Und wir brauchen gleichzeitig ein mitfühlendes Herz. Ein mitfühlendes Herz für die Menschen um uns herum. Und dann, das, was den CVM ausmacht, weshalb ich so gerne beim CVM bin und weil es mich so leicht damit gefallen ist in den letzten Jahren, mich damit zu identifizieren, dann auch anpacken, engagiert zu sein. Das schätze ich, dass so viele CVMs wirklich auch was umsetzen. In dieser ganzen Frage der letzten 2 Jahre mit Geflüchteten, mit den Stadt-CVMs, die in der Stadt auch Verantwortung wahrnehmen, das finde ich großartig. Und trotzdem, in all dem bleiben wir auch gebrochen. Und das ist mir wichtig. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist kein Anspruch, den wir jetzt krampfhaft irgendwie erfüllen müssen, sondern theologisch würde man sagen, es ist eine eschatologische Frage. Wir leben im Jetzt, aber im Noch nicht. Wir können hier ganz viel schon abbilden von Gottes Gegenwart, aber Jesus wird kommen und wird es vollenden. Ich bin vorhin von Kassel gekommen und habe dann unterwegs meine Frau kurz angerufen und die war nicht so begeistert, weil unsere Töchter beide krank sind und die Stimmung schlecht ist und wie das immer so ist. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Nein, es ist nichts klar. Ja, ich bin bei den Kranken und du willst die Welt retten. Ja. Ich habe dann nichts gesagt. 20 Jahre Ehe. Aber es ist gut, ich muss die Welt nicht retten. Niemand von uns muss die Welt retten. Nicht mal der CVM muss die Welt retten. Jesus hat die Welt gerettet. Wir sind nur Teil seiner Mission. Wir sind nur ein Teil dessen, der von Gottes großer Mission von Anbeginn der Welt über das Alte Neue Testament bis zu uns heute. Gott ist der Handelnde, er ist das Subjekt der Geschichte. Und wir sind Teil davon. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das für die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Was bedeutet das für den einzelnen CVJM in seinem Gemeinwesen, in seiner Verortung dort, in den Beziehungen, die da sind? Was bedeutet das in dieser ganzen Veränderung? Was bedeutet das, dass wir überlegen, wie können wir Gottes gute Nachricht weiterbringen und weiterführen? Und ich glaube, das beginnt immer wieder bei uns selbst. Immer wieder, dass wir uns Zeit nehmen wie diese. Und da muss ich einfach auch mal meinen Respekt ausdrücken vor dem Programm dieser Tagung. Wirklich zu sagen, jawohl, wir wollen Zeiten haben, gemeinsam auf Gott hören. Weil ich glaube, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder selbst auch in Frage stellen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, dass diese Veränderung, diese Transformation, was im Englischen dann steht, diese Umgestaltung, unser ganzes Denken, unseren ganzen Glauben erfassen wird. Und deshalb mag ich dieses Wort Transformation, weil es diese beiden Bedeutungen hat. Es hat im Deutschen, würde man sagen, das Aktive der Veränderung. Das heißt, wir dürfen auch anpacken, wir dürfen verändern, wir dürfen aktiv werden als Christinnen und Christen, als CVJMs. Aber es hat auch was Passives. Was Passives, nämlich das, was wir dann übersetzen würden mit Umwandlung. Wir werden von Gottes Geist umgewandelt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir können nicht alles machen. Und das ist gut so. Wir dürfen ganz viel mitmachen am Reich Gottes. Aber er ist der, der handelt. Und Matthäus 7, Vers 12 steht sowas zur Haltung drin. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist die Haltung. Gerade die Menschen, die uns Schwierigkeiten machen, die jetzt so anders sind, die sich so verändern. Und das ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Das ist eine Generationenfrage. Und das ist eine Generationenfrage in jeder Generation. Und es ist eine Generationenfrage, besonders in dieser, weil die gesellschaftlichen Umbrüche tiefer gehen als normal. Und deshalb wird das eine große Herausforderung sein in den nächsten Jahren in den CVJMs. Wie gehen wir als Generationen miteinander um? Sehen wir das als Chance, als Reichtum, als Möglichkeit? Oder fangen wir an, uns subtil oder offen auseinanderzusetzen? Ja, ich sage es mal so, bis hin zu bekriegen. Geht es um Macht oder geht es um Reich Gottes? Und bitte kommt mir jetzt keiner und sagt, na, wir sind jetzt CVJM und wir, bei uns gibt es so Machtgerangel, das gibt es bei uns nicht, wir sind alle so heilig. Entschuldigung, ich bin 1,5 Jahre im Laden, ich glaube kein Wort. Da ist der CVJM wie jede andere Gemeinschaft und Kirche hier in Deutschland und weltweit. Ja, wir sind erlöst durch die Auferstehungskraft Christi und die zieht uns oft nach oben. Aber mit beiden Beinen sind wir fest in der Sünde verhaftet. Und manchmal ist diese Spannung ganz schön groß zwischen dem, was Gott tut und handelt und verändert und zwischen dem, wo wir feststecken in unserem Egoismus, in dem, was uns fertig macht. Deshalb, glaube ich, müssen wir uns mit diesen Transformationen immer wieder stellen. Müssen wir Gott auch immer wieder dafür bitten, dass er handelt. Eben diese Selbstveränderung, Buße tun, Metanoia. Wir müssen manchmal die Richtung ändern. Persönlich, ich, wenn ich erkenne, dass ich falsch bin. Und das ist natürlich immer bitter. Natürlich ist es bitter, wenn Geschwister zu mir kommen und sagen, lieber Tobias, ich glaube, du bist hier auf dem Holzweg. Und natürlich sage ich dir erstmal, nein. Aber wenn die Geschwister mich lieben und ich das weiß, dann werden sie Geduld haben. Und dann kommt der Punkt, wo ich das vielleicht auch sagen kann. Erst für mich alleine, dann vor Gott und dann vor den Menschen. Und das gehört dazu. Wir müssen auch Richtungen ändern. Es nützt nichts, wenn wir in unseren CVJMs merken, es läuft nicht mehr und wir arbeiten immer mehr. Und sagen, wir müssen einfach immer mehr geben. Wenn die Richtung nicht stimmt, wird es mehr an Kraft in Burnout und Verzweiflung führen. Wir müssen immer wieder hören, was ist die Richtung, in die wir gehen sollen. Und das für uns persönlich, für uns als Gemeinschaft, für uns als Einzel- und Gesamt-CVJM. Wir sollen für die gesellschaftliche Ordnung so eine Art Hoffnungsgemeinde sein. Das, was ich gerade an dem Beispiel vom Galaterbrief gesagt habe, wo es überall so viel Kampf gibt, Machtgerangel, Männer gegen Frauen und Inländer gegen Ausländer und dies und das. Die sozialen Schichten immer mehr verhärten in Deutschland. Sind die CVJMs Hoffnungsorte, wo diese soziale Ordnung nicht zählt, sondern wir sind alle Glieder am selben Leib Christi. Wir sind alle Teil einer Kultur, eines Gemeinwesens und da wollen wir hineinwirken. Da wollen wir Zeugnis sein. Da wollen wir öffentlich präsent sein und da wollen wir auch kritisch sein. Da wollen wir dieses Gute, was wir erleben, weitergeben. Da wollen wir Beispiel setzen und auch Kritik üben, wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Sind dafür CVJMs bekannt, dass sie soziale Ungleichheit im Stadtteil anklagen, dass sie was dagegen tun? Ich glaube, das ist auch ein Teil vom Reich Gottes. Ich habe gesagt, dass es nicht darum geht, dass in diesen Umbruchssituationen, in dieser Transformation, dass das wie so ein Schnitt ist. Sondern ich glaube, das baut auf dem auf, was am Gutem da ist, wo wir dankbar sein sollen. Aber ich glaube, dass wir schauen müssen, wohin führt uns das. Dass wir lernen müssen aus der Vergangenheit und dass wir fragen müssen, was heißt das für uns heute? Hans-Joachim Eckstein, der Tübinger Theologe, hat das mal wunderschön ausgedrückt. Eine Hoffnung, die unsere Gegenwart nicht tiefgreifend verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, verwandelt sich die Gegenwart. Das wünsche ich mir für uns als CVJM. Das wünsche ich mir, dass wir tatsächlich das erleben, dass wir diese Hoffnung haben in Christus, dass wir dieses Reich Gottes und diese Verwandlung in uns spüren und dass so tatsächlich etwas verändert. Ich möchte zum Abschluss ein bisschen konkret werden und fragen, was heißt das? Und ich habe gesagt, dass manches eingeflossen ist mit diesen Umfragen und diesen Ergebnissen. Und ich fand das total spannend, dass an demselben Tag, wo Jürgen mir die ersten Ergebnisse geschickt hat, habe ich ein kleines Heft in die Hand bekommen. Und da drin werden 10 Jahre FreshX ausgewertet in England. Und ich habe dann mal geguckt, wo sind denn Dinge? Und habe erstaunlich festgestellt, da gibt es ähnliche Themen. Und ich möchte so ein paar aus diesen Ergebnissen vorstellen, weil ich glaube, sie treffen, knüpfen sie genau an diese Analyse an, die ich gerade gemacht habe, und b, glaube ich, werden viele davon gerade diskutiert. Nämlich zum Beispiel, was heißt in unserer Zeit gute Leitung? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Upsala. Gute Leitung. Was bedeutet das? Und dort wurden jetzt über 1000 dieser jungen Gemeinden, alten Gemeinden, die was Neues gewagt haben, dieser Fresh Expressions, befragt, sowohl in der Leitung, die Ehrenamt, die Leute, die wachsen, die Gemeinden und die nicht wachsen. Und 4 Punkte sind da rausgekommen, die für gute Leitung sprechen. Nämlich, eine Leitung muss immer eine Vision für was Neues haben. Gerade in so einer Umbruchzeit hat die Gemeinde eine Vision, wo dieser Umbruch hinführt. Und das gilt ja für uns als CVJM genauso. Wissen wir, wo unser CVJM, unser Orts-CVJM hin soll? Wo wollen wir in 10 Jahren sein? Interessant, dass die Ehrenamtlichen eine ganz große Rolle spielen. Und die Hauptamtlichen sollen die schulen. Da, wo für Mitarbeit und Mission befähigt wird, da werden die Leitungen als gut angesehen. da wo Raum für Innovatives ist, und Innovatives meint hier nicht, dass die Hauptamtlichen das Innovative tun, sondern dass Raum da ist, dass alle was Innovatives reingeben können. Dass wir offen sind für die Menschen außerhalb der eigenen Gemeinde. Was passiert, wenn die Leute wirklich zu uns kommen? Was bedeutet das? Und aus dieser Leitung wird gefragt, wo ist denn Wachstum geschehen und wie ist das geschehen? Und da spielt als erstes wieder diese Leitung eine Rolle. Wo Leitung wahrgenommen wird und klare Mission, ein klares Ziel, ein klarer Auftrag da war. Wo Bereitschaft da war, das zu tun, was ihr jetzt macht. Nämlich eine Reflexion dessen, wo man gerade steht. Ein Hören. Da, wo Ehrenamtliche, wo Laien beteiligt werden. Ich glaube, das ist ja für uns als CVM absolut das Wichtigste. Aber wo auch mit Absicht gesagt wird, ja, wir wollen wachsen, wir wollen Veränderung. Und ja, wir wollen zu mündigem Glauben die Leute führen. Wo das sind Wachstumskriterien gewesen. Wenn das da war, dann war dieser Wachstum da. Und dann wurde gefragt, was sind jetzt Faktoren, dass dieser Wachstum geschieht? Und auch da wieder dachte ich so, Halleluja, CVM. Das Erste, was da war, wenn Kinder und Jugendliche aktiv sind. Ist das noch so? Ein paar gucken mich ganz entgeistert an. Kinder und Jugendliche. Christlich Verein junger Menschen. Nicht mehr? Oh, doch, schon noch. Junger und älterer. Spannendes Thema. Das ist wichtig. Da ist Wachstum, wo Kinder und Jugendliche aktiv sind. Nicht, wo sie betreut sind. Wo sie aktiv sind, wo sie beteiligt sind. Total spannend, 52% dieser Fresh X werden von Ehrenamtlichen geleitet, nicht von Hauptamtlichen. Das heißt, es ist die größte Aufbruchbewegung der anglikanischen Kirche innerhalb der letzten 200 Jahre aus Ehrenamtlichen, über die Hälfte geleitet. Unglaublich, finde ich total spannend. Was trauen wir unseren Ehrenamtlichen zu? Dann wieder das offen für Außenstehende, Willkommensatmosphäre, ja, Mut, Neues auszuprobieren im Alten. Wie kann das geschehen? Und da möchte ich zum Schluss auf diese Haltung nochmal zu sprechen kommen. Und ich glaube, dass in einer Zeit, wo das, was wir glauben, immer weniger eine Rolle spielt und das Wie des Glaubens immer wichtiger wird, finde ich das einen sehr, sehr spannenden Satz. Klaus Hämmerle, Bischof zu Aachen gewesen, schon verstorben. Er hat gesagt, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Ich lese es nochmal vor. Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Das ist eine Anti-Trump-Bewegung. Nicht rausgehauen und gucken, friss oder stirb, sondern den anderen ernst nehmen. In seinem Lebensentwurf, in seinen Sorgen, in seinen Fragen, in seinem Glauben. Nicht besserwisserisch, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Dem anderen begegnen, lernfähig. Das wünsche ich mir. Dass wir als CVM Lerngemeinschaften in Christus sind und bleiben und so anschlussfähig werden und attraktiv werden, weil wir für Menschen sind. Warum? Weil Jesus immer für Menschen war. Ich habe das vorhin schon kurz zitiert. Ich möchte es nochmal vorlesen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit ihr einander lieb habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und davor ist die Geschichte der Fußwaschung. Diese Liebe, die tatsächlich alles verändert. Und auch da frage ich mich manchmal, was höre ich da noch? Fußwaschung. Ja, für die Juden war das damals normal, für die Jünger war das normal. Fußwaschung war nicht das Besondere. aber dass der Herr, der Meister, der Lehrer die Füße gewaschen hat, dass der niedergekniet ist, dass der die ganze soziale Ordnung durcheinander gebracht hat. Das, was Paulus in Galater später beschrieben hat, das hat Jesus vorgemacht. Und Petrus hat es gemerkt und hat gesagt, nein, Herr, von dir lasse ich mir nicht die Füße waschen. Und ich hätte gesagt, ich wasche dem einen oder anderen den Kopf, da drin bin ich gut. Nicht nur bei Facebook, auch im realen Leben. Und Jesus hat gesagt, Petrus, du verstehst das mal wieder nicht. Setz dich hin, ich muss dir die Füße waschen. Ich muss dir die Füße waschen. Was sagt Petrus dann? Dann wasch mir ja den ganzen Körper. Und Jesus sagt zum zweiten Mal, Petrus, du verstehst es nicht. Du gehörst zu mir, du bist gerettet, alles ist gut. Aber die Füße, die werden immer wieder dreckig. Im Leben mit mir. Da ist immer wieder dieser Staub der Welt, der sich immer wieder breit macht. Die Gewohnheit, all das Gesellschaftliche, was uns im Kopf verdirbt, was uns das Evangelium rausätzt. Die Füße müssen immer wieder gewaschen werden. Und so wie das Wasser über deine Füße geht, so möchte ich meine Liebe über dich gießen. Möchte ich erleben, wie du verändert wirst. Wir werden zuerst geliebt. Und aus dieser Erfahrung können wir diesem Beispiel folgen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil diese Veränderung uns treibt. Es ist total spannend, dass in diesem ganzen Text kein Imperativ steht. Nicht einmal, du sollst, du musst, nicht mal du solltest, nichts. Sondern wir können, wir dürfen, wir sind Teil davon. Und das ist das, was ich mir wünsche in dieser Zeit des Hörens. Dass wir auf der einen Seite unseren Verstand wach haben und die Veränderungen, in denen wir stehen, analysieren. Zu überlegen, wie können wir unsere Vereine führen und leiten, wie können wir sie offen machen. Aber dass wir dann auch diese Liebe haben, dass wir nicht nur fragen, wo kommen wir zu kurz mit unserem CVM und steht uns das nicht zu, mit unserer Tradition hier endlich mal die Anerkennung zu bekommen, politisch oder was weiß ich was, wird der Hasenzuchtverein wieder vorgezogen bei den Geldern, ist das nicht ein Skandal? Nein. Es ist Zeit, wieder Füße waschen zu lassen. Jesus möchte uns dienen, dir persönlich und auch uns als CVM. Und wir brauchen das. Und ich wünsche mir das, dass wir das erleben, auch hier und heute und in diesen Tagen, dass Jesus uns die Füße wäscht, dass wir wieder den Staub weghaben, wieder klar sehen, eine Vision entwickeln, ein Gespür davon bekommen, dass diese gute Nachricht von Kreuz und Auferstehung transformierende Kraft hat, nicht nur für uns, sondern für all die Menschen um uns herum. Deshalb wünsche ich euch, dass ihr mutig seid, Schritte zu gehen, mutig seid zu hören, mutig seid, euch gegenseitig zu ermutigen und zu ermahnen, da wo das nötig ist. Ich möchte abschließen mit ein paar Worten von Dietrich Bonhoeffer. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern hinaus in den Sturm des Geschehens. Nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen und in die Freiheit wird dein Geist jauchzend empfangen. Dankeschön.